Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Jeder ist woanders. Manchmal sehnen wir uns danach, dass Gott eingreift in unser Leben, so wie Tina das gerade gesagt hat. Wir ringen mit ihm, wir warten, wir kämpfen fast schon im Gebet, dass er endlich eingreift, dass er endlich irgendwas verändert. Und dann gibt es manchmal Situationen, da ist alles gerade schön. Irgendwie das Leben läuft so, wie wir das wollen. Es ist irgendwie gerade angenehm. Wir leben Jesus, wir sind glücklich, wir sind... denken so, ja, so kann es weiterlaufen. Es ist richtig schön. Wir können das so feiern, den Moment und manchmal auch die Langstrecke. Also das Leben ist einfach so, wie wir denken, dass es einfach gut ist. Und dann gibt es auch manchmal diese Strecken, wo wir einfach so vor uns hin dümpeln, sage ich jetzt mal so. Wir leben so. Und so langsam, aber sicher rutschen wir in so Routinen rein. Wir sind so in den Pflichten unseres Alltags, wir sind so im Einerlei und merken vielleicht so gar nicht, dass uns so der Fokus für die wichtigen Dinge abhanden kommt. Und wir leben einfach so. Wir leben so einfach vor uns hin. Und das Coole ist, finde ich, dass Jesus nicht davon abhängig ist, an welcher Stelle wir jetzt gerade so sind. Er kann in jeder Situation einfach so in unser Leben reinpacken, reingreifen. Manchmal, wenn wir so lange darauf warten, kommt irgendwann, wenn wir schon denken, hätte es nicht auch schon mal früher sein können, die Situation, dass Jesus eingreift. Und oft können wir nachher sehen, okay, es war noch der richtige Zeitpunkt. Kann aber auch genauso gut sein, das Leben läuft so wunderbar und auf einmal haut Jesus mitten rein und sagt, stopp, so nicht weiter, ich habe andere Pläne. Und dann gibt es eben diese andere Situation, wir sind irgendwie in dieser Routine und keine Ahnung, wir dümpeln so vor uns hin und Jesus kommt und rüttelt uns wach, sagt so, Moment mal, du versumpfst gerade. Eigentlich habe ich was anderes vor. Und so eine Geschichte, wo jemand so einfach so vor sich hin lebt und wachgerüttelt wird, möchte ich heute Morgen mit euch lesen. Diese Geschichte wird euch bekannt sein, den allermeisten von euch. Aber versucht doch mal, wer so mit Ohren zu hören, die so dieses Verrückte in dieser Geschichte hören. Also ich finde, die meisten Bibelgeschichten sind ja wirklich verrückt. Nur wir nehmen es manchmal nicht mehr wahr, weil wir die Geschichten schon so oft gehört haben. Versucht mal so zu hören, ja, wie verrückt diese Geschichte eigentlich ist. Hier steht in 2. Mose 3, die Verse 1 bis 15. Wer mag, kann gerne mitlesen und wer lieber einfach so zuhört, kann auch einfach zuhören. Mose hütete die Schafe und die Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von den Flammen nicht verzehrt wurde. Das ist doch seltsam, dachte er. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus: Mose! Mose! Ja, antwortete Mose, ich höre. Komm nicht näher, sagte der Herr. Ziehe deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann sagte er, Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Weiter sagte der Herr: Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Und ich bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe es in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb geh jetzt. Ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten herausführen. Aber Mose wandte ein: Ich? Wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk aus Israel, aus Ägypten herausführen? Gott antwortete: Ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg Opfer darbringen und mich anbeten. Mose sagte zu Gott: Wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sagen, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott antwortete: Ich bin da. Und er fügte hinzu: Sag zum Volk Israel, der Ich bin da hat mich zu euch geschickt. Jahwe, er ist der Gott euer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn Jahwe ist mein Name für alle Zeiten. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen, wenn sie zu mir beten. Wenn wir uns diese Geschichte nochmal so genau angucken, was da eigentlich passiert, dann sehen wir hier einen Mose, der mittendrin steckt in seinen Routinen. Seit 40 Jahren lebt er jetzt in der Fremde. Er war ja abgehauen aus Ägypten. Und er lebt jetzt einfach dort und hütet die Schafe, die Ziegen seines Schwiegervaters. Und es klingt nach einem relativ, ich würde mal sagen, unspektakulären, unaufgeregten Leben. Sicher nicht einfach. Bestimmt hat er harte Arbeit geleistet. Aber er lebte einfach so vor sich hin in der Routine. Und er war auch anscheinend nicht auf der Suche nach irgendetwas Besonderem. Er war da so einfach unterwegs, ging seiner Tätigkeit nach. Und die Frage ist ja, hat Mose eigentlich vergessen, wo er herkam? Also er kam ja aus Ägypten. Er hat dort gelebt am Hof des Pharao und war dann geflohen, nachdem er einen Aufseher umgebracht hatte, der einen Israeliten geschlagen hatte. Hat er sein Volk vergessen? Hat er vergessen, wo er herkam? Zu wem er eigentlich gehörte? Hat er es vielleicht auch ganz bewusst verdrängt, wo er eigentlich hingehörte? So schön ist ja so ein Mord in Erinnerung vielleicht auch nicht und auch das, was das vielleicht nach sich ziehen könnte. Oder ist er auch einfach gleichgültig geworden in dem, wo er jetzt gerade so drin steckte? Denn er war ja auch weit weg und hatte mit dem Ganzen erstmal nicht viel zu tun. Wir wissen das alles nicht, wir erfahren das nicht in dem Bibeltext, aber ich frage mich das, wenn ich das lese, wo stand Mose da eigentlich? Auf jeden Fall ist er in der Wüste, treibt da diese Schafe und Ziegen vor sich her Und irgendwann kommt er in die Nähe des Gottesberges, des Horeb oder auch Sinai in anderen Übersetzungen. Und scheinbar ist Gott seine Gleichgültigkeit, falls sie da war, seine Routine, nicht egal. Gott hat da andere Pläne mit ihm. Und Mose wird plötzlich in seiner Routine irgendwie wachgerüttelt. Er sieht da so einen Dornbusch, der brennt und merkt irgendwie sofort, irgendwas ist komisch mit dem Ding. Wir lesen im Bibeltext, da ist ein Engel in den Flammen, aber Mose scheint das gerade noch gar nicht wahrzunehmen. Er sieht einfach nur, okay, irgendwie dieser Dornbusch ist irgendwie besonders. Und er geht näher und sagt, ich muss mir das mal genauer anschauen, was da passiert. Und er hält an, mittendrin in seinem alltäglichen Tun. Er stoppt von dem, was er vielleicht jetzt schon Jahre, Jahrzehnte lang gemacht hat und hält inne und guckt genau hin. Und ich glaube, das ist eins der ersten Dinge, die wir aus diesem Bibeltext so auch lernen können. Manchmal stecken wir so tief drinne in unserem Tun und Machen und es läuft einfach, es muss und es ist aber auch dringend und wir halten gar nicht mehr an. Und ich glaube, dieses, lass uns mal rausreißen aus dem, was wir tun. Lass uns einfach mal stoppen von dem, was für uns ach so wichtig und normal und dringend ist. Und haltet einfach mal inne, wenn ihr merkt, irgendwas ist da. Er hat ja noch nicht mal gecheckt, was das ist. Er hat jetzt Gott noch nicht in diesem Moment gespürt, aber er hat gemerkt, so, ich muss einmal stoppen. Ich glaube, wir können davon lernen, so sensibel zu sein, uns stoppen zu lassen, wenn wir merken, irgendwas ist gerade anders. Dann lass uns nicht einfach weitermachen, sondern lass uns stoppen und anhalten und gucken, so wie es hier steht, genau hinschauen, was passiert denn gerade, was ist das? Und Mose geht ein Stück näher an diesen Dornbusch. Und weil er gestoppt hat und weil er näher gekommen ist, fängt Gott auf einmal an, mit ihm zu reden. Und Gott ruft aus diesem Busch heraus und reißt ihn damit, würde ich mal sagen, endgültig aus seiner Gleichgültigkeit raus. Und er sagt ihm, pass auf, Mose, in diesem Moment passiert etwas so Wichtiges, du hast gerade, ohne es zu merken, heiligen Boden betreten. Du bist rausgetreten mit diesem Schritt, in dem du näher gekommen bist, aus dem Alltag, aus dem Alltäglichen, aus deiner Routine, aus dem Profanen und bist mit diesem Schritt auf einmal auf heiligen Boden getreten, ohne dass du es vorher wusstest. Ich möchte, dass du jetzt deine Schuhe ausziehst. Und Mose geht hin, zieht seine Schuhe aus. Und ich glaube, auch das ist nochmal so ein Schritt zu merken, krass, ich trete raus aus meinem normalen Leben. Ich trete raus aus dem, was normal ist. Und ich erkenne an, dass diese Situation auf einmal anders ist. Und ich glaube, auch das können wir lernen, zu sagen, es gibt Situationen, wo wir merken, Gott spricht zu uns, Gott will gerade unser Herz berühren und es erfordert auch ein Zeichen. Wir können nicht einfach nur so weitermachen, wir können uns nicht einfach genauso verhalten wie sonst, sondern wir müssen so ein Zeichen machen, um uns selber auch klar zu machen, was passiert hier eigentlich gerade. Das ist übrigens der Grund auch, warum wir beim Lobpreis zum Beispiel aufstehen. Wir bleiben nicht einfach in unserer Alltagshaltung sitzen, weil wir gerade noch müde sind oder weil wir uns gerade nicht so fühlen. All diese Dinge, die natürlich da sind. Aber wir zum Beispiel im Lobpreis, wir stehen auf, wir heben unsere Hände, weil wir sagen, Gott, du bist hier und wir ehren dich. Und das zeigen wir mit einer äußeren Haltung. Und Gott sagt ihm ganz klar, zieh deine Schuhe aus. Du stehst auf heiligem Boden, es ist was Neues, es passiert gerade was Neues, was Außergewöhnliches. Und Mose geht noch einen Schritt weiter. Nachdem er die Schuhe ausgezogen hat, merkt er, boah krass, was passiert hier gerade? Und er verhüllt sein Gesicht, weil er merkt, Gott ist wirklich hier. Er verhüllt sein Gesicht, weil er Angst hat, Gott anzuschauen. Und er nimmt dieses äußere Zeichen von Schuhe ausziehen und verhüllen, um sich selber auch mit hineinzunehmen in das Besondere. Und ich glaube, das sind diese Dinge, erstmal stoppen, innehalten und dann gucken, was möchte Gott jetzt von mir? Sagt er mir schon was? Kann ich dem ein äußeres Zeichen geben, um mir selber auch zu helfen, das überhaupt zu verstehen, was hier gerade passiert? Und als nächstes, als er dort ohne seine Schuhe, mit dem verhüllten Gesicht so sitzt oder vielleicht auch steht, wissen wir nicht genau, in diesem Bild von dem Sieger Köder ist es so gemalt, dass er da sitzt, dass er auf die Knie auch gefallen ist. Da ist auf einmal die Situation da, dass Gott sich Mose offenbaren kann. Er ist so aufmerksam, er hat Gottes ganze Aufmerksamkeit und Gott kann ihm Dinge sagen, die bisher noch niemand aus dem Volk Israel gehört hatte. Und als erstes, das finde ich wirklich wirklich richtig bewegend, sagt Gott ihm, ich habe das Leid meines Volkes gesehen. Ich habe gesehen, wie mein Volk leidet unter der Herrschaft der Ägypter. Ich sehe ihren Schmerz und es berührt mich, es lässt mich nicht kalt, ich gehe nicht dran vorbei. Es berührt mein Herz, sodass ich dieses, mein Volk, retten möchte. Ich gehe nicht einfach nur weiter und mache weiter als Gott, könnte ich ja machen. Könnte ja auch einfach da oben sitzen und mein Ding weitermachen. Ne? Aber Gott sagt, mein Herz ist davon berührt, es schmerzt mich. Ich sehe mein Volk. Es ist mir nicht egal. Das ist das Erste, was Gott sagt. Und es zeigt, was wir für einen Gott haben. Wir haben einen Gott, der uns sieht, der uns liebt, der in unsere Situation hineinguckt und der uns retten möchte, da wo wir nicht weiterkommen. Das ist sein Wesen, das sagt er hier als Erstes. Und dann, als Nächstes, sagt er, so Mose, und du gehst und rettest. Oh. Und Mose ist nicht gerade hellauf begeistert, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich glaube, auch das kennen viele von uns hier. Gott sagt etwas, sagt so, das ist mein Herz. Und weißt du was? Ich möchte es mit dir zusammen machen. Ich möchte es gar nicht allein machen. Und und Mose sagt das auch. Mose steht hier und sagt, bist du dir sicher? Keine gute Idee aus meiner Sicht. Und das Tolle an Gott ist, finde ich, dass er zwar immer das erste und das letzte Wort hat, aber dass er trotzdem mit uns spricht. Also er sagt dann nicht, aber weißt du was, Mose, deine Gedanken sind mir völlig egal, ob du jetzt Angst hast oder wie du dich da selber siehst, das interessiert mich nicht, du gehst jetzt, Punkt. Könnte er ja machen, er ist Gott. Aber das Coole an Gott ist, finde ich, dass er zwar fest ist, in dem, was er uns sagt und welchen Auftrag er uns gibt, aber dass er trotzdem daran interessiert ist, was wir denken, was wir fühlen. Und dass wir nicht so, auch wir müssen auch nicht so tun, als ob wir begeistert wären und als ob wir keine Angst hätten. Und Mose darf das alles sagen. Er darf sagen, was er denkt. Und darf seine Fragen stellen. Und dann ist Gott aber eben auch Gott und gibt ihm als Beweis dafür, dass er mitgeht, folgenden Satz mit. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Das ist der Beweis für Mose, dass er mitgeht. Da wäre ich schon wieder so, ehrlich jetzt? Was ist das für ein Beweis? Ich hätte gern ein Jetzt, hier, heute, nicht, wenn mein Auftrag aufgeführt ist. Da brauche ich keinen Beweis mehr. Dann weiß ich doch, dass es gut gegangen ist oder auch nicht. Also später brauche ich das nicht mehr. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Mose das ähnlich gefühlt und gedacht hat. Aber auch da ist Gott, glaube ich, immer wieder Gott, auf jeden Fall so, wie ich ihn kennengelernt habe, dass er sagt, weißt du, vertrau mir, darum geht's. Das ist die große Nummer, immer wieder, in, ich glaube, fast jeder Lebenssituation, in der wir so stecken und unsere Fragen haben, vertrau mir. Geh, ich gebe dir den Auftrag, ich sage dir, es wird gut laufen. Und am Ende wirst du es sehen, aber ich gebe dir nicht vorab schon das Ergebnis. Im nächsten Kapitel lesen wir dann, dass er netterweise doch noch, finde ich, sehr gnädig mit Mose ist und ihm ja doch noch ein paar Dinge mit an die Hand gibt, die ein bisschen handfester sind für uns gefühlt. Also die Nummer mit dem Stock und der Schlange, der zur Schlange wird und Ähnliches. So dass er schon auch, also ich glaube, Mose fühlte dann, ah, okay, ich kriege doch noch so ein bisschen was Sicheres an die Hand. Aber auch da ist, finde ich, wieder etwas, was wir so lernen können. Gott gibt uns einen Auftrag und ich glaube, er macht das bei jedem Einzelnen von uns ganz unterschiedlich. Ich glaube, jeder von uns kriegt immer mal wieder so einen Hinweis, hey, ich möchte, dass du das tust. Ich sende dich dahin. Oder das ist das, was du gerade tun sollst. Und unser Gefühl ist oft, wir sind dafür gar nicht tauglich. Wir sind unwürdig, wir schaffen das gar nicht. Unsere Erfahrung reicht nicht. Unsere Fehler machen uns eigentlich untauglich dafür. Außerdem sind wir schon oft gescheitert. Und ich glaube, wir können lernen, bleiben wir dabei stehen, bei all diesen Bedenken, die in Ordnung sind. Die, glaube ich, oft auch nicht von der Hand zu weisen sind. Aber bleiben wir dabei stehen? Oder gehen wir diesen nächsten Schritt und sagen, okay, ich vertraue dir. Mehr als meinen Erfahrungen, mehr als meinen Fähigkeiten. Ich vertraue dir und gehe, wenn du sagst, ich soll gehen. Und dann kommt das Nächste, was Gott tut. Mose hat immer noch seine Fragen. Mose hat immer noch so, die Bedenken sind nicht weg. Kenne ich auch von mir. Ich frage auch immer noch mal nach, immer noch mal. Und Mose fragt an dieser Stelle, okay, gut, ich habe jetzt verstanden, du sendest mich. Übrigens schon mehr, finde ich, als wir oft verstehen, weil wir fragen dann, glaube ich, schon, wissen manchmal nicht, ob Gott es das ist, der uns sendet. Also das hat er schon mal verstanden. Und dann sagt er aber, sag mal, die werden mich aber ja fragen, wer du bist. Wenn ich jetzt einfach nur sage, du bist der Gott ihrer Vorfahren, das reicht mir nicht. Was ist denn dein Name? Das ist das erste Mal, dass Gott danach gefragt wird, wie ist denn dein Name? Und Gott hat es seinem Volk bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt. Und dann da mitten in der Wüste, mitten in dieser Routine, im Einerlei, an einem brennenden Busch im Nichts, bei einem Schafhirten, gibt Gott sich mit seinem Namen zu erkennen. Das ist auch wieder so typisch, finde ich, für unseren Gott. Es ist, die große Bühne sieht anders aus. Und er gibt sich zu erkennen, und ein Name ist ja nicht nur etwas, wo wir sagen, okay, jetzt können wir dich ansprechen, was ja schon mal viel wert ist, sondern ein Name zeigt auch immer das Wesen der Person. Und Gott gibt Mose folgende Antwort: Ich bin der, ich bin da. Sag ihnen einfach, ich bin da, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Was für eine Antwort. Ich finde ganz schön irgendwie rätselhaft, auch ein bisschen kryptisch, irgendwie geheimnisvoll, so dass man nicht gleich versteht, okay, ja, ich habe das jetzt gehört, jetzt mache ich einen Haken dran. Und gerade darin, finde ich, steckt ja auch so diese Schönheit und das Passende in diesem Namen. Bis heute versuchen Menschen, diesen Namen zu übersetzen. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Deutungen, Möglichkeiten, um dem Kern von diesem Namen auf den Grund zu kommen. Und darin steckt so viel, wo ich so denke, boah ja, Gott gibt uns seinen Namen, wir können so viel darin entdecken und da ist so viel Schönheit, so viel Geheimnisvolles drin, wir können so viel sehen daran, wie er ist. Und ich ärgere mich ständig darüber, dass unsere deutschen Bibeluntersetzungen da stehen haben, da habe ich eben auch vorgelesen immer, der Herr. Jedes Mal, wo da in Großbuchstaben Herr steht, steht eigentlich Jahwe. Dieses Ich bin da. Was ist das für ein, naja, ich würde mal sagen Mist, ehrlich gesagt. Was ist das für eine, wie werden wir geprägt, was dieser Name eigentlich bedeutet? Wie viel mehr steckt in diesem Namen drin, ne, als einfach nur Herr? Und über ein paar Dinge, was in diesem Namen drin steckt, möchte ich noch mit euch nachdenken. Und weil so viele Leute immer wieder versucht haben, das zu deuten und zu übersetzen, ist schon klar, das sind nur so ein paar Gedanken dazu. Und darüber kann man sehr lange nachdenken, was das heißt. Ich bin da, der Ich bin da hat mich gesandt, sollst du sagen. Ich glaube, erstens heißt es, dass Gott unvergänglich präsent ist. Er war schon immer da, er ist gerade jetzt hier und er wird immer da sein. Gott sagt, ich bin Vergangenheit, ich bin Gegenwart, ich bin Zukunft. Ich bin Anfang, ich bin Augenblick, ich bin Ende, Vollendung. Ich bin derjenige, der die Zeit in den Händen hält und die Ewigkeit. Beides. Ich bin derjenige, der sie nicht nur hält, sondern definiert. Ich bin gleichzeitig mittendrin im Augenblick. Mittendrin in der Gegenwart. Und gleichzeitig bin ich Ewigkeit. Das Erste, was da drin steckt, aus meiner Sicht. Das Zweite ist, das bedeutet, er ist verlässlich. Und er ist verlässlich für uns. Ich bin da bedeutet auch, ich bin für dich da. Ich bin für euch da. Ich bin da als der ich sein werde. Für immer. Ich bin wirklich und ganz da für euch. Nicht irgendwann und irgendwo, sondern jetzt und hier und für immer. Ich bin der, der dein Dasein überhaupt erst möglich gemacht hat. Und ich bin der dich in meinen Händen hält bis zum Schluss. Ich bin der dich in die Zukunft führen wird, egal ob du es überblickst oder nicht. Und ich bin der dein Dasein in der Ewigkeit vollendet. Das steckt da für mich auch drin. Dieses Gott ist verlässlich und treu für uns. Und gleichzeitig wiederum, ich bin Gottes frei und unverfügbar. Ich bin da heißt auch, ich bin außerhalb von deinen Kategorien. Ich war schon immer da, bevor du da warst. Ich bin außerhalb von dem, was du denken kannst, von der Box, in der du mich reinsteckst. Ich bin außerhalb von Zeit und Raum. Ich bin frei verfügbar. Nicht du definierst, wie diese Welt funktioniert, sondern ich bin derjenige. Ich bin derjenige, der alle Definitionen macht, der die Gesetzmäßigkeiten aufstellt, der die Grenzen setzt und sie sprengt. Nicht du. Ich bin derjenige, der entscheidet, der vorangeht, der das Ziel und den Weg kennt, nicht umgekehrt. Gott ist frei und unverfügbar. Auch das steckt in diesem Namen. Und ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Gott zu fragen, was heißt das eigentlich? Was steckt da alles drin für uns? Und das Letzte, womit ich auch aufhören will, dann ist, wenn dieser Name für alle Zeiten gilt, dann gilt er auch für Jesus. Wenn wir im Neuen Testament lesen, dann können wir das auch entdecken. Und dadurch, dass es in unserer Bibel oft so eher schlecht übersetzt ist, finde ich an der Stelle wirklich, können wir das manchmal nicht so hören wie Menschen, die Hebräisch sprechen. Aber Jesus nimmt diesen Namen für sich selbst in Anspruch und sagt es an einigen Stellen. Und die Menschen, die ihn hörten, konnten das verstehen, wenn er das sagte, wer er ist. Er sagte zum Beispiel in Johannes 8, ich versichere euch, bevor Abraham überhaupt geboren wurde, bin ich. Und dieses bin ich, in diesem bin ich klingt genau dieser Gottesname, ja, ich bin da. Und Jesus sagt damit, Jahwe und ich, wir sind eins. Und die Menschen damals haben das verstanden und die waren, ich sag mal, hellwach. Und entweder waren sie auf 180, oder wie kann er es wagen, für sich in Anspruch zu nehmen, Gott zu sein? Wie kann er es wagen? Oder sie waren tief berührt und haben gesagt, oh wow, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Was dazwischen gab es nicht. Keine Möglichkeit. Und als Jesus gefangen genommen wird im Garten Gethsemane, da sagt er das Gleiche. Die fragen ihn, wo ist denn dieser, wen sucht er, fragt Jesus, wen sucht er? Dann sagen sie, Jesus von Nazareth. Und dann sagt er, ich bin es. Genau wieder den Namen. Und wisst ihr, was passiert? Die Soldaten, die ihn gerade gefangen nehmen wollten, fallen um. Die fallen einfach nur um, als er diesen Namen sagt. Die, die gekommen waren, um ihn zu fesseln, liegen hilflos am Boden. Weil er seinen Anspruch deutlich macht, wer er ist. Allein dieser Name zeigt sein Wesen, seine Schönheit, seine Größe, seine Autorität und auch sein Dasein für uns. Und ich glaube, damit trifft er uns heute genauso wie Mose damals am Dornbusch. Und genauso wie zu Mose sagt er auch zu uns heute: Ich bin da. Ich bin für dich da. Und ich sende dich. Und dafür danke ich dir, Jesus, dass du derselbe bist, heute wie damals. Dass du Jahwe bist, dass du da bist. Für uns nicht bis ins Letzte verständlich. Geheimnisvoll und schön und gleichzeitig kommst du hier hin. Du bist hier, das ist so ein Privileg, dass du hier bist. Bitte ich, dass du uns hilfst, so unsere Schuhe auszuziehen, still zu halten, wenn wir merken, so du kommst. Hilf uns dabei, still zu halten, zu hören, uns unterbrechen zu lassen. Und ich segne euch für die kommende Woche, dass ihr immer wieder diese Momente habt, wo ihr das so merkt. Ich segne euch mit Herzen, die das spüren können, dass der Heilige Geist anklopft. Ich segne euch mit dem Mut zu stoppen. Egal, ob es gerade passt oder nicht. Segne euch mit Herzen, die das hören können, was er sagt. Und die auch mutig gehen, egal, ob ihr euch dafür für würdig haltet oder nicht. Segne euch mit Vertrauen in Jahwe, in den Gott, der an unserer Seite ist. Amen.